Hoffnung in Zeiten der Angst. So ist der Titel der neuen Predigtserie, die heute beginnt und bis Heiligabend reichen wird. Heute geht es um den Grund unserer Hoffnung. Aber ich starte zunächst mal bei der Angst. Es ist ja viel Angst unterwegs in diesen Zeiten. Angst davor, dass die Impfpflicht kommt und Angst davor, was passiert, wenn sie nicht kommt. Angst vor der neuen Omikron-Variante und Angst vor neuen Reisebeschränkungen. Angst vor einer noch weiter zunehmenden Spaltung der Gesellschaft und Angst vor Verlust der Freiheit. Angst vor der Klimakrise, Angst vor dem Verlust unseres Wohlstands. Angst vor einer neuen Flüchtlingswelle aus Belarus und Angst davor, dass Europa seine Werte verrät. Und man könnte diese Angst vielleicht sogar als Test einsetzen. Und sagen so, sag mir, wovor du am meisten Angst hast und ich sage dir, welche politische Partei du wählst. Letzte Woche habe ich eine Radiosendung auf WDR5 nachgehört. War so im Rahmen der Phil Cologne, also einer Philosophieveranstaltung. Und eigentlich sollte es in dieser Sendung auch um unseren Umgang mit Angst gehen. Aber dann haben sie den Titel doch nochmal verändert auf Vorschlag einer der Gesprächspartnerinnen. Der Titel der Sendung lautete dann doch, wie finden wir Hoffnung? Und das fand ich schon mal spannend, weil da eben diese beiden Begriffe Angst und Hoffnung miteinander in Beziehung gesetzt wurden. Eigentlich könnte man ja denken, also Gegenteil von Hoffnung ist Hoffnungslosigkeit, Gegenteil von Angst ist Mut. So, also eigentlich gehören diese beiden Begriffe doch nicht so zusammen. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, macht es schon Sinn, diese beiden Begriffe miteinander in Beziehung zu setzen und auch als Gegenpart zu nehmen, Angst und Hoffnung. Denn Angst und Hoffnung sind beides ja Weisen, wie wir in die Zukunft blicken. Wir blicken eben ängstlich oder hoffnungsvoll oder in einer Mixtur aus beiden in die Zukunft. Und das eben nicht nur für die nächsten 60 Minuten, sondern wir blicken ja wirklich auch Jahre und Jahrzehnte voraus. Und das ist verbunden mit Hoffnung und oder mit Angst. Und das ist ja etwas zutiefst Menschliches. Soweit wir wissen, tun Tiere das nicht. Ja, der Hase hat auch Angst oder nennen wir es Furcht vor dem Fuchs, der jetzt auftaucht oder jetzt gerade kommen könnte. Und unsere Katze ist auch sehr hoffnungsvoll, wenn sie den Sound einer Leckerlitüte hört. Wenn sie aufgerissen wird, kommt sie aus der hintersten Ecke der Wohnung angesprungen, weil sie das irgendwie total verinnerlicht hat, so, und dann kommt sie angeschossen. Manchmal war es dann doch irgendwie nur die heiße Tasse oder was auch immer, aber sie hört das, ne? Hoffnungsvoll kommt sie angesprungen. Aber soweit wir wissen, blicken Tiere eben nicht 10 Jahre im Voraus und überlegen sich, was wird wohl werden und muss ich mir Sorgen machen oder ach, das könnte passieren, das wäre ja super, sondern sie sind ganz im Augenblick. Aber wir Menschen sind so. Wir gucken weit in die Zukunft. Wir können uns das vorstellen. Und das hat Auswirkungen darauf, wie wir jetzt leben. Und das ist immer so. Ja? Also mal allein Fridays for Future, die gehen auf die Straße. Warum? Weil sie Angst haben, was passiert, wenn wir nichts tun, wenn die Klimakrise mit voller Wucht uns trifft. Und weil sie Hoffnung haben, dass wir vielleicht doch noch das Schlimmste abwenden können. Also, wir leben von der Zukunft her und gestalten von daher auch unsere Gegenwart mit. Das ist was zutiefst Menschliches. Trotzdem hat man in diesen Zeiten ja den Eindruck, dass die Angst irgendwie manchmal auch Überhand nimmt. Nicht, dass die irgendwie alle unberechtigt wären, die Ängste, die da im Umlauf sind. Das nur wahrlich nicht. Aber man hat manchmal so den Eindruck, eigentlich ist nur noch Angst da. Und darum finde ich es gerade jetzt besonders wichtig, auch den Gegenpart zu betonen, die Hoffnung. Natürlich wird die Angst nicht verschwinden. sie ist auch etwas zutiefst Menschliches und sinnvoll in diesen menschlichen Zeiten. Ja, und Jesus sagt ja auch, in der Welt habt ihr Angst. Na, so ist es halt. Die wird nicht verschwinden. Auch nicht durch Hoffnung. Aber sie mag ihre alles bestimmende Macht verlieren. Und darum ist es gut, wenn wir uns auf die Hoffnung besinnen. Ich werde in 4 Schritten die Hoffnung näher beleuchten. Heute, wie schon gesehen, geht es um den Grund unserer Hoffnung. Nächste Woche um Zweifel an der Hoffnung. Am 4. Advent um das Ziel unserer Hoffnung. Und dann Heiligabend werde ich dann über ein Lied der Hoffnung sprechen. Also heute Grund unserer Hoffnung. Predigtext dazu finden wir in 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Dort lesen wir: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist. Denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Dafür werdet ihr Lob, Herrlichkeit und Ehre erhalten, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Also klar, man merkt schon mal, diese Hoffnung, von der Petrus hier schreibt, greift über dieses Leben hier hinaus, geht in Richtung Ewigkeit auf das Leben mit Gott. Und 3 Gedankenkreise dazu möchte ich betrachten. Zum einen geht es darum, wie Gott uns mit Hoffnung erfüllt. Dann gucken wir uns mal kurz auch schon den Inhalt der Hoffnung an, was uns unsere Hoffnung beinhaltet und wie uns unsere Hoffnung verändert. Also da geht es darum, welche Rückwirkung das auf unser Leben hier und jetzt hat. Also, wie Gott uns mit Hoffnung erfüllt. Gott hat das gemacht, so steht es hier in diesem Text. Gott hat uns mit Hoffnung erfüllt. Und wie? Wie macht er das? 3 Dinge sind dazu wesentlich. Alles beginnt mit Gottes Erbarmen. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt, steht hier. Damit fängt alles an, mit Gottes Barmherzigkeit. Unser Schicksal ist ihm ans Herz gegangen und darum hat er gehandelt. Dieses Mitgefühl ist nicht nur irgendwie im Kopf und im Herzen irgendwie stecken geblieben, sondern hat zu konkreten Aktionen geführt. Ja, Gott hat seinen Sohn gesandt. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen für uns, damit wir gerettet werden, damit wir nicht hoffnungslos leben und sterben müssen. So, und die Garantie für diese Hoffnung ist die Auferstehung Jesu Christi. So steht es hier. Diese Hoffnung gründet sich darauf, diese Hoffnung ist das Fundament dafür, diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. War ja nicht einfach nur so eine Privatauferstehung, wäre zwar schön für ihn, aber bedeutungslos für uns, sondern die Auferstehung Jesu ist der Beginn der Auferstehung für uns alle. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10, hat Paulus das so auf den Punkt gebracht. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Ja, und zwar für uns alle. Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Also, alles beginnt mit Gottes Erbarmen. Die Garantie dafür, dass es wirklich so ist, ist die Auferstehung Jesu. Und wie kommt das Ganze jetzt bei uns an? Petrus schreibt, in seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren. Das ist ja ein interessantes Bild so für den Beginn des Glaubens, Neugeburt. So, in unseren freikirchlichen Kreisen reden wir manchmal anders im Rückblick so auf das Christwerden. Sagen wir, ja, damals habe ich mich für Jesus entschieden oder damals habe ich das Angebot Jesu für mich angenommen. Da sind wir die Handelnden. Ne? Dieses Bild hier geht von Gott aus. Ne? Wie ist das bei einer Geburt? Entscheidet sich das Kind im Mutterleib, och, wird hier langsam ein bisschen eng, ich muss mal raus? Nee, man wird geboren. Natürlich ist das Baby beim Geborenwerden beteiligt, heftig sogar. Aber die Geburt ist nicht das Ergebnis einer Willensentscheidung des Babys, sondern es geschieht mit ihm. So, und dieses Bild gebraucht das Neue Testament auch für den Beginn des Glaubens und hier eben auch als Ausgangspunkt für unsere Hoffnung. Gott hat uns neu geboren, weil er das wollte. Gott hat sich für uns entschieden. Darum hat er uns von neuem geboren. Aber in dieser Geburt kommt es tatsächlich auch bei uns an. In diesem Bild von der Geburt steckt übrigens noch was ganz Wesentliches. Ja, es geht ja wirklich um neues Leben. Also, manchmal wird Christsein so gedacht, als ob es im Kern darum geht, irgendwie die christlichen Gebote zu halten. Oder als ging es im Kern darum, irgendwie sich christliche Gewohnheiten zuzulegen, wie irgendwie in Gottesdienst gehen und beten und so. Oder irgendwie bestimmten Lehrsätzen über den Glauben zuzustimmen. Das gehört irgendwie alles mit dazu, ja schon. Und doch ist es im Kern tatsächlich neues Leben, das uns geschenkt wird. Und das verändert alles. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, schreibt Paulus in 2. Korinther 5,17. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Auch das steckt in diesem Bild. Ich habe dazu die Woche noch eine Geschichte gehört von Tim Keller, seines Zeichens mittlerweile in Rente, aber Pastor, lange Zeit gewesen in New York. Er hat erzählt von einem Freund, selber auch Pastor, Theologie studiert, wie man das so macht, aber irgendwie war der Glaube noch nicht zu ihm selber vorgedrungen. Und irgendwann, nachdem er schon Theologie studiert hatte, dieser Freund von Tim Keller, hat er sich gefragt, sag mal, wie kommt denn das eigentlich? Und er hat so seinen geistlichen Begleiter auch gefragt. Also ich habe zwei Fragen. Erstens, warum hat mir nie jemand wirklich das Evangelium erklärt? Und zweitens, warum hat selbst Martin Luther das Evangelium nicht richtig verstanden? Ich habe den studiert, ich habe seine Texte gelesen und da war das Evangelium nicht drin. Hat sein geistlicher Begleiter gesagt, pass mal auf, du liest die Texte jetzt nochmal. Und dann kam er wieder und sagte, meine Güte, ich habe es wieder gelesen und das Evangelium ist auf jeder einzelnen Seite. Wie konnte ich das übersehen? Ja, so ist das. Jesus hat in Johannes 3, Vers 3 gesagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also nicht mal sehen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er alle Bücher von Martin Luther und die Bibel von vorne bis hinten durchlesen und versteht trotzdem nicht, worum es geht. Aber wer von Neuem geboren ist, der sieht das Evangelium auf jeder Seite und der hat lebendige Hoffnung. So, das ist so der Dreiklang. Der Grund unserer Hoffnung besteht darin, Gott hat Erbarmen mit uns. Er hat Jesus von den Toten auferweckt und er hat uns von neuem geboren. Nur ist Hoffnung ja eine schöne Sache, aber wie so ein Faden in der Luft hängt, wenn er nicht zwei Fixpunkte hat, brauchst nicht nur einen Grund für die Hoffnung, sondern auch einen Inhalt der Hoffnung, ein Ziel der Hoffnung. Was erhoffen wir denn nun konkret? Darüber werde ich zwar noch mal ausführlich predigen in 3 Wochen, aber einen kleinen Blick darauf doch jetzt schon. Vers 4 steht: Unsere Hoffnung richtet sich auf das neue Leben, das Gott jetzt schon im Himmel für euch bereithält, als unvergängliches und unbeflecktes und unverweltliches Erbe. Das ist ein interessantes Bild, das Erbe. Also irgendwie, also ich denke bei Erbe irgendwie immer als erstes irgendwie an Geld, ne? So, hab mal ein bisschen was geerbt. Ein 72stel einer Gesamterbmasse in einer Erbgemeinschaft kam am Ende irgendwie 1000 Euro raus. Nichts Großes, war aber nett. So. Da denke ich dran, wenn es Erbe heißt, ne? Im Alten Testament ist Erbteil aber eigentlich immer was anderes. Ist Erbteil ein Stück Land? Ja, also als die Israeliten nach der Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei ins gelobte Land kamen, bekam jeder sein Erbteil, sein Stück Land, das ihm gehörte und seiner Familie. Und das tatsächlich vom Gedanken her für alle Zeit. Ja, man konnte das verkaufen, aber nach 50 Jahren im sogenannten Jubeljahr fiel es wieder an die Familie zurück. Also man konnte es eigentlich nur ausleihen für eine bestimmte Zeit bis zum nächsten Jubeljahr. Ne? So. Und das war das Erbteil. Also Erbteil hieß, ja, das ist eigentlich der Ort, wo ich hingehöre. Die Heimat, das Zuhause. Und Petrus sagt, so ein Erbteil gibt es für uns. Und das ist unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich, hat in Ewigkeit Bestand, ja, gibt es auch keinen Haken und Ösen dran irgendwie, was dann doch irgendwie nicht gut ist. So ein Erbteil wird im Himmel für uns aufbewahrt. So ein Ort, wo wir hingehören. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so das Gefühl, nicht angekommen zu sein, nicht da angekommen zu sein, wo man wirklich hingehört. Ich habe diese Woche ein Buch von Henry Newman gelesen und hatte das zu rezensieren. Geistlicher Schriftsteller, Katholik, ich schätze ihn sehr, habe ganz viel von ihm gelesen. Mittlerweile schon 25 Jahre verstorben. Aber jetzt ist ein neues Buch von ihm rausgekommen nach Vorträgen, die irgendwo noch auf Kassetten waren und man hat das als Buch rausgebracht. 1985 eben gehalten. Zu der Zeit war Henry Newman Professor in Harvard. Irgendwie so ganz High-Level-Professor, ne? Also danach kommt eigentlich in der akademischen Welt nicht mehr viel. Aber irgendwie spürt man diesen Buch ab, der Mann ist nicht angekommen. Da spürt man eine ganz tiefe Rastlosigkeit und Ruhelosigkeit, eine tiefe Sehnsucht nach, ja, auch tiefer in Jesus-Nachfolge. Ein Jahr später ist Henry Newman dann in eine Lebensgemeinschaft von Behinderten und Nichtbehinderten gezogen und wurde dort geistlicher Leiter. Und ich kenne die Bücher, die er zu dieser Zeit geschrieben hat. Und da spürt man diese Veränderung, obwohl er über die gleichen Dinge schreibt. Ja, man merkt, der ist angekommen. Der ist zur Ruhe gekommen. Der hat den Ort gefunden, wo er hingehört. Aber so ein irdisches Nachhausekommen ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf unser Erbteil bei Gott. Wenn wir unser Erbe im Himmel antreten, dann kommen wir wirklich an. Es ist der Ort, wo wir nach Hause kommen, wo unsere Rastlosigkeit zur Ruhe findet. Und wie gesagt, dieses Erbe gibt es schon, ist schon da, wird im Himmel im Moment treuhänderisch für uns verwaltet und wartet darauf, dass wir kommen. Das ist Inhalt unserer Hoffnung. Noch ein drittes, wie uns unsere Hoffnung verändert. Das ist ja auch interessant. Petrus spricht, haben wir am Anfang gehört, von einer lebendigen Hoffnung. Das ist ja ein bisschen komische Formulierung. Also man kann eine große Hoffnung oder eine kleine haben oder eine begründete oder eine nicht so begründete, irgendwie so. Aber lebendig, was soll das heißen? Nun, ein Kennzeichen von Leben ist ja immer, dass es Umwelt beeinflusst. Ja? Ein Stein tut das eigentlich nicht so. Ne? Der wird beeinflusst. Wenn die Sonne scheint, wird er warm. Wenn es friert, wird er kalt. Fertig. Aber ein Baum wird eben nicht nur beeinflusst von der Sonne und Temperatur und Regen und Bodenbeschaffenheit, sondern er beeinflusst das auch umgekehrt. Ja, die Wurzeln lockern den Boden auf, die Blätter, die herabfallen, bilden Grundlage für neuen Humus. Im Sommer kühlt der Baum mit seinen Blättern und mit der Verdunstung seine Umgebung. Das tut Leben immer. Leben verändert auch die Umgebung. Und lebendige Hoffnung verändert auch uns, hat seine Rückwirkung auf uns. So, was verändert die Hoffnung denn? Der Text spricht davon, wie unsere Hoffnung unsere Sicht auf Leiden verändert. Für die Christen, denen Petrus damals schrieb, bestand die sehr konkrete Gefahr, dass sie wegen ihres Glaubens benachteiligt oder sogar verfolgt würden, wie das viele Menschen, viele unserer Geschwister heute auch tun. Wir sind da im Moment jedenfalls so nicht betroffen. So, aber Petrus sagt denen, deshalb seid ihr voll Freude, Gegenwart. Ihr seid jetzt voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst. Und Petrus sagt erstmal, Leute, es verändert den Blick auf die Gegenwart, auch auf die Leiden dieser Zeit, zu sehen, okay, es ist eine kleine, eine kurze Zeit. Die Hoffnung relativiert die Leiden dieser Zeit. Ja, die sind da. Und es tut weh. Und es fühlt sich vielleicht manchmal auch nicht kurz an. Und doch ist es das im Blick auf die Ewigkeit. Es ist eine kurze Zeit. Und dann deutet Petrus die Leiden dieser Zeit auch noch einmal in veränderter Weise. Er schreibt Vers 7, dadurch, also durch die Leiden, Schwierigkeiten, Anfechtungen dieser Zeit, soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist, denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Also, Petrus deutet das Leiden dieser Zeit so als Probe und als Reinigungsmittel des Glaubens. So wie Gold geprüft wird durch die Hitze des Feuers und auch von Fremdstoffen gereinigt wird, geläutert wird, so sagt man, so verhält es sich mit den Leiden dieser Zeit und dem Glauben, sagt Petrus. Das ist erstmal so ein bisschen sperriger Gedanke, finde ich. Und wer gerade richtig tief drinsteckt in schwierigen Zeiten, mag auch dagegen aufbegehren und sagen, ey komm, geh mir weg mit solchem Zeug. Ich will nicht irgendwie den Sinn von Leiden ergründen, sondern ich will, dass es aufhört. Und ich kann es verstehen. Lass uns aber trotzdem mal probieren, diesen Gedankenstück an uns ranzulassen. Wie verändert das denn auch wirklich unsere Sicht? Ich will das jetzt mal auf die Corona-Situation beziehen. Ja, mir scheint, Corona ist auch so etwas wie eine Probe für unseren Glauben. Und das in zweierlei Hinsicht. Zunächst mal ist eine Probe für den Inhalt unseres Glaubens. Ich finde, dass, also mir geht es jedenfalls so, dass sich in dieser Krise nochmal tiefer zeigt, was für einen Schatz, was für einen Goldschatz wir haben im Evangelium. Mann, was bin ich froh, dass wir Jesus haben und an ihn glauben dürfen. für mich zeigt sich noch mal deutlicher, welch ein Schatz das ist, dass wir beten können, dass wir wissen, Jesus ist bei uns, geht mit uns durch diese Krise. Ja, ich finde, unser Glaube, der Inhalt unseres Glaubens erweist sich in dieser Krise für mich jedenfalls noch mal als wertvoller als Gold. Und zum anderen mag Corona, wie mir scheint, auch eine Probe dafür sein, wie es um unseren Glauben im Sinne unseres Vertrauens auf Jesus, um unsere Jesus-Beziehung dann auch bestellt ist. Ich will das mal vergleichen auch mit menschlicher Freundschaft. Also gewöhnlich ist ja so, ne, Freundschaft ist ja so auf einer Ebene. Das ist so ein wechselseitiges Geben und Nehmen. So ist es normalerweise. Beide Seiten haben was davon irgendwie, ne? Und mögen sich und geben sich etwas. Aber wenn einer von beiden in eine tiefe Krise rutscht, dann verschieben sich ja manchmal auch die Gewichte. Dann ist das Gleichgewicht von Geben und Nehmen im Moment mal nicht mehr da. Und dann bedeutet Freundschaft jetzt was anderes. Ja, und manchmal zeigt sich dann auch erst, was Freundschaft wert ist, im Guten wie im Schlechten. Heißt es dann, oh nee, ach nee, also das wird mir jetzt echt zu anstrengend mit dir. Ich komme dann mal wieder, wenn es mir wieder besser geht. Dann merkt man, war ja doch nicht so viel wert, ne? Oder ist jemand gerade dann da, sagt, jetzt zählt's. Krisen sind ein echter Prüfstein für eine Freundschaft. Ich finde diese Corona-Zeit auch eine Art Prüfstein für unsere Jesus-Beziehung. Ich finde Christsein gerade ein bisschen anstrengender als sonst. Und Gemeinde macht gerade auch mal nicht ganz so viel Spaß. Man plant immer irgendwie was und es funktioniert am Ende wieder nicht. Und irgendwie hat man immer mal wieder den Eindruck, es fehlt so ganz viel. Ne? Es macht gerade nicht so einen Spaß. Aber vielleicht erweist sich gerade in diesen Zeiten besonders, was unser Glaube wert ist. Und vielleicht dient diese Zeit dazu, unseren Glauben zu reinigen. Was Egoismus, leere Gewohnheit und was da noch irgendwie so an Fremdmaterial drin steckt, herausgeschmolzen wird. Und wir am Ende wirklich und von Herzen sagen, Jesus, du selbst und du allein bist Grund meiner Hoffnung. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde, Psalm 73. Ja, Jesus, du bist alles für mich. Vielleicht ist diese Krise auch ein Stück Läuterung unseres Glaubens, dass die Fremdstoffe ausgeschieden werden. Amen. Wir beten miteinander. Unser Vater im Himmel, danke für die Hoffnung, die du uns gegeben hast. Danke, dass du uns erfüllt hast mit Hoffnung. Danke für dein Erbarmen, die Grundlage dafür all das ist. Danke für die Auferweckung Jesu. Und danke, dass du uns, die wir an dich glauben, von Neuem geboren hast und die Hoffnung so in unser Herz gepflanzt hast. Wir leben in nicht ganz einfachen Zeiten. Sicherlich, wenn wir das mit anderen Zeiten und anderen Menschen an anderen Plätzen dieser Welt vergleichen, sind wir immer noch privilegiert. Und doch merken wir, dass uns etwas genommen wird und das ist schwer. Lass uns die Hoffnung gerade in diesen Zeiten, auch in diesen Zeiten der Angst, besonders aufleuchten. Und hilf uns, dass die Hoffnung uns so erfüllt, dass Menschen es wahrnehmen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Zum Segen bitte ich, aufzustehen, soweit es möglich ist. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen. Amen.